Wenn der Markt kleiner oder schwieriger wird, sollte man nicht noch mehr die Ellenbogen ausfahren, sondern versuchen, gemeinschaftlich irgendwie da ranzugehen an diese Probleme. Ich finde es einfach total schön, zusammenzuarbeiten mit anderen Galerien. Ich verstehe einfach diesen Konkurrenzgedanken überhaupt nicht. Ich habe aber auch wirklich nur gute Erfahrungen jetzt gemacht mit unseren Partnergalerien, auch wo ich diese Kunstwerke angefragt habe. Die waren auch alle da, die fanden das alle total gut. Und die Künstler lösen sich auch immer mehr aus diesen Klammergriffen der Galerien. Die haben einfach keine Lust drauf.
Sagt Laura Attanasio, die wir zusammen mit Valentin Moog in der Pace Gallery in Berlin getroffen haben. Und zwar zu einer Podcast-Live-Aufzeichnung im wunderbaren Hof der Tankstelle an der Bülowstraße. Und heute wollen wir über ein ganz besonderes Thema reden, nämlich über das Trinken, über Bars als sozialen Ort. Und es könnte kein besseres Werk aus der Sammlung der Nationalgalerie geben als eins, das euch allen bekannt ist, nämlich die Sonja von Christian Schad. Wer sie nicht vor Augen hat, kann sie googeln und wird sofort sagen, genau, Sonja kenne ich. Was hat es mit dieser Sonja auf sich? Warum habt ihr sie euch ausgewählt, um in diesem Gespräch darüber zu sprechen? Wie findest du, wie nimmst du diese Sonja wahr?
Also, ich glaube, für Berlin war es einfach schon immer wichtig, die Verbindung von Kunst und Gastronomie. Als ich nach Berlin gekommen bin, auch, das war eigentlich alles, was ich immer faszinierend fand, also früher, als ich die Paris-Bar noch gut fand, die finde ich mittlerweile nicht mehr so gut.
Woran liegt's?
Ich glaube, es gibt aber viel mehr Restaurants, die irgendwie dieses Lebensgefühl besser hergeben mit netteren Kellnern.
Also es
Das
liegt
ist
nicht an der
das, was
Vinaigrette oder sowas ganz
klingt.
Spezifisches.
Geht so. Ich finde das auch interessant, dass ich gerade jetzt im Moment so ein Gefühl habe, dass wieder so eine neue Welle an Verbindungen von Gastronomie und Kunst kommt, weil irgendwie lange nichts mehr kam nach dem Grill, um wieder zu Sonja zurückzukommen. Ich glaube, das war halt einfach schon immer so. Die Künstler sind ja auch immer die schönsten Gäste, die besten Gäste. Die müssen einfach immer dabei sein, dass alle eine gute Zeit haben.
Und beim Stichwort Schönheit können wir vielleicht kurz zu unserem zweiten Gast heute rüber schwenken. Nicht, weil er so schön ist, sondern weil Sonja so schön angezogen ist. Und Valentin, du bist unter anderem auch in der Mode tätig gewesen und bist es auch immer wieder. Im Moment betreibst du hier die Bar in der Pace Gallery als Barkeeper, als Maître, wie man vielleicht auch sagen könnte. Aber du interessierst dich sehr für Mode. Was fällt dir bei dieser Sonja auf, wenn du sie ansiehst?
Ja, genau. Also ich bin der Kneipier zurzeit hier in der Barbabene. Und ja, bei der Sonja, weiß ich, also sie ist ja auch unglaublich zeitlos, was sie da anhat. Es ist so 1928 und es könnte jetzt genau so eine Szene sein in der Stadt. Also wenn ich jetzt denken würde, wo treffe ich diese Frau, dann ist das mit den weißen Tischtüchern, dem Champagner und den gut angezogenen Leuten dahinter auf jeden Fall das Postage in der Ludwig-Kürsch-Straße. Sie schaffen es ja immer wieder mit den weißen Tischdecken und trotzdem der großen Terrasse draußen so eine Art von ein bisschen sehr gepflegter Anarchie einzuführen.
Man sitzt im Bostitch auch gerne so ähnlich nah, wie es hier auf den Figuren der Sonja von Christian Schad ist. Man ist immer meistens so mit einer Pobacke dem Nachbarn auf dem Schoß, was je nachdem, wer der Nachbar ist, auch Spaß machen kann.
Ganz genau, das ist ja der Witz an der Sache, würde ich sagen. Es ist so eng, dass man ist beieinander da. So, man hat den Kontakt mit dem Gast nebenan und das habe ich auch da immer sehr, sehr genossen, auf jeden Fall.
Und dieser Kontakt, der kommt dann ja vor allem zustande unter dem Einfluss von Alkohol. Full Disclosure, das ist der erste Podcast, in dem ich wahrscheinlich auch jetzt schon betrunken bin, weil das so super gut auf die Magenschleimhaut knallt, wenn man den ganzen Tag nichts gegessen hat und jetzt schon beim Negroni Spalliato sitzt, den du meisterhaft gemixt hast. Lass uns kurz einmal über diesen Tisch schwenken. Wer trinkt hier was und wofür steht das wohl? Laura, was hast du dir für ein Getränk gewählt?
Bier auf Eis. Ich finde, das ist ein super Aperitif, vor allem wenn man nichts vorher gegessen hat. Es knallt einfach nicht so sehr rein wie der Negroni vielleicht. Und Juan, unsere andere Barkeeperin, die auch sehr fantastisch ist, hat mir das nahegelegt. In Asien trinkt man auch sehr viel Bier auf Eis. Es schmeckt einfach fantastisch.
Du trinkst Bier aus der Flasche.
Ja, das ist. Ich habe so ein Peroni aus der Flasche hier vor mir stehen. Es ist einfach. Ja. Man muss gar nicht immer kompliziert sein mit Cocktails. Ich weiß nicht, komme ich seltener in Berührung, wenn ich es selber für mich mache. Ich glaube, dass, ja, wenn ich an Orten bin, wo sie sehr gut können, dann finde ich das gut. Wie zum Beispiel in der Victoria Bar trinke ich auch manchmal ein oder zwei Cocktails. Aber auch immer wieder ein Becks.
Was hast du dir? Bex ist super, vor allem nachts um 4 auf dem Nachhauseweg oder 5. Was hast du dir bestellt, liebe Charlotte?
Ich brauche ein Mikro. Ich habe ein French 75 genommen. Ich wollte eigentlich einen Whisky Sour nehmen, um zu erfahren, dass es keine Sours gibt, macht nichts. Ich finde den Drink, den ich jetzt habe, ganz wunderbar. Der ist sehr erfrischend und hat diese säuerliche Note. Das ist genau das Richtige, wenn es besonders heiß ist. Also, ja.
Was ist drin im French 75? Und ich kannte den noch nicht, muss ich gestehen. Ist der bekannt?
Ja, das ist ein relativ klassischer Trink. Das ist Gin, Zucker, Zitrone und Champagner.
Wenn wir schon bei den Drinks sind, würde ich gerne über eure Bar-Erinnerungen und auch über eure Bar-Blackouts sprechen. Laura, was ist die schönste Bar-Erinnerung, die du noch hast? Und das größte Blackout, das du nicht mehr hast?
Ich habe so... Ich kann mich an nichts erinnern eigentlich in meinem Leben. Ich blende alles immer sofort aus. Also die schönste Erinnerung ist natürlich jetzt mit der Bar Verbene, glaube ich, als alles fertig war, weil es natürlich noch wahnsinnig chaotisch war. Irgendwie kurz vorher irgendwie alles geht schief, nichts funktioniert. Und dann der erste Drink, das war auch ein French 75. Das ist auch einer meiner Lieblingsdrinks. Das ist so einer der schönsten Drinks, an den ich jetzt erinnere. Und Blackout Drunk war ich, glaube ich, das letzte Mal 2008 und daran habe ich mich wirklich gar nicht erinnern. Ja.
Die besten Dinge bleiben ja ungesagt, gell? Und die besten Erinnerungen wahrscheinlich vergessen. Da muss man so gucken. Ich glaube, mein bester Win, weil es ist ja ein bisschen immer wie an der Slotmaschine ziehen, wenn man nachts losgeht. Genau, manchmal gewinnt man, manchmal verliert man. Aber das letzte Mal habe ich dann Friedrich Kuhnert in der Bar kennengelernt. Daher kennen wir uns auch aus der Nacht. Deswegen ist das vielleicht auch jetzt Full Circle, dass wir jetzt die Bar hier betreiben. Das war cool. Ansonsten, Blackout Drunk, weiß ich nicht. Das ist was für Amateure, gell?
Ich kann da nicht so viel beitragen, was Blackouts angeht. Aber was die schönsten Barmomente, naja, da gibt's doch einige. Also immer, wenn man irgendwie, ich finde es am besten, wenn man gar nicht so den Alkohol so doll spielt, sondern wenn man es so kurz auf dieser Moment, wenn man so in guter Stimmung ist, wenn der Drink gerade so wirkt und wenn es einfach alles so eine luftig, leicht sommerliche Stimmung wie jetzt gerade ist und ein gutes Gefühl macht, oder? Und es muss natürlich auch irgendwie eine Umgebung sein, die toll ist. Also ich finde solche Eulenspielungen, also wir haben jetzt auch ein Bild in unserer Vorbereitung ausgewählt. Das ist so eine richtige Kneipenszene, da ist eher Stichwort Erster Weltkrieg im Vordergrund, die Skatspieler von Otto Dix. Solche Orte reizen mich, obwohl das inzwischen ja auch Kiezkneipe so ein Riesending ist, wo es irgendwie noch Schulli gibt und sowas. Das ist zum Beispiel so ein Orte, da bin ich einfach raus. Das ist überhaupt nicht mein Fall. Also dann lieber so romanisches Café, wo Sonja ist, da fühle ich mich auch verortet. Ich wünschte, es gäbe wieder so einen Ort in Berlin, wo dieses Café-Gefühl, Kaffeehaus Tag und Nacht offen und um 9:30 noch ein kleines Stück Sachertorte essen, irgendwie nachempfunden werden kann. Das bräuchte es wirklich. Vielleicht macht es jemand.
Ich würde sagen, das Bostisch kann noch an seinen Öffnungszeiten arbeiten. Wir brauchen eine Schicht mehr. Hiermit beantragt mit kleinem Blick ins Publikum, wo Assane sitzt, der allen Hörerinnen natürlich bekannt ist. Ich erinnere mich an einen Barmoment mit Isa Genskin in der Heilen Welt, als die Heile Welt noch eine coole Bar war in der Motzstraße. Das ist sie leider nicht mehr. Das war noch so die Zeit, wo Udo Walz und Overeid irgendwie dorthin gegangen sind und eben auch Isa Genskin zu später Stunde am Tresen zu treffen war. Sie hat dann irgendwann den grandiosen Satz gesagt, ich bin der höchste Schwule und du bist die hässlichste Person, die ich je gesehen habe. Und hat das mit ausgestrecktem Zeigefinger in die Richtung eines Schwulen gesagt. Das war großartig. Und sie hat dann aber tatsächlich leider Hausverbot dort bekommen. Und glaube ich noch in der Nacht einen Einkaufswagen aus der Motzstraße mit in ihr Studio genommen, der dann in der Skulptur Schwules Baby 3 mündete.
Mir ist noch ein schöner Barmoment eingefallen, jetzt wo du gerade irgendwie über Motzstraße sprichst. Und zwar, das ist noch gar nicht so lange her, ich würde jetzt nicht irgendwie superlativ Schönste nehmen, aber ich war vor einiger Zeit mit meinem Bruder im Hafen und wir trinken da total gerne Kosmos. Und da bin ich auch getroffen. Und an dem Abend wurde zwar das Portemonnaie von meinem Bruder geklaut, aber es war trotzdem ein wunderschöner Abend irgendwie. Ich habe den sehr gut in Erinnerung, es war sehr lustig.
Ich habe es nicht geklaut und ich erinnere ihn auch noch. Da das Grill Royale ja heute Abend auch schon gefallen ist, können wir noch mal kurz rüberschwenken auf die Arbeit einer Künstlerin, die von Pace vertreten wird, nämlich Alicia Quade. Über welche Arbeit rede ich hier, Laura, die du, glaube ich, damals auch in ihrer Produktion sogar begleitet hast?
Genau, dabei ist mir auch eingefallen, das letzte Mal Blackout Drunk war ich wahrscheinlich mit Alicia Quade.
Im Grill Royale.
Genau. Also das ist ein Haufen Scherben. Und zwar sind das Champagnerflaschen aus dem Grill Royal. Und ich, genau, der ist ja auch in eurer Sorte. Ja, 1.979 leere Liter Champagner.
Genau, und da ist auch wieder Stichwort 2008, denn diese Arbeit wurde 2008 im Hamburger Bahnhof Nationalgalerie der Gegenwart ausgestellt. Es war so eine Ausstellung mit mehreren Werken von Alicia Quade und da ist wieder der rote Faden 2008 im Spiel. Wir springen sozusagen direkt von 1928 nach 2008. Ist natürlich auch dazwischen noch einiges in der Kunstgeschichte passiert, aber...
Es wurde immer getrunken.
Ja, und vor allem Sonja als moderner Frauentypus, der auch heute im Bostich sitzen könnte, habe ich gedacht, eigentlich gar nicht so schlimm, wenn es diesen krassen Zeitsprung gibt, weil das ja im Grunde, das ist schon die Moderne, das ist es wie jetzt.
Dann sprechen wir auch ein bisschen übers Jetzt und tatsächlich endlich über die Barbabene, in der wir heute sozusagen sitzen dürfen. Du hast es vorhin schon gesagt, Valentin, ein Projekt von Friedrich Kunert. Wie kam dieses Projekt zustande, Laura? Was war euer Anliegen und hast du nicht erstmal darüber nachdenken müssen, ob man eine Bar in der Galerie machen darf? Ihr seid ja auch in eine amerikanische Galerie, das ist ja besonders
absoluter streng. Horror. Ich hatte diese Idee mit Friedrich, dass wir das machen wollen. Und das erste war natürlich No Way aus New York. Und dann aber nach Bitteln und Betteln und auch habe ich gesagt, wir machen alles selber, ihr müsst euch nicht kümmern. 10 Anwälten kamen sie da an, aber es war dann am Ende total easy. Das Ordnungsamt hat uns einmal eine Lizenz erteilt, hätte ich niemals gedacht. Dann
haben eine Ausschanklizenz.
Eine Ausschanklizenz, die ist ordentlich hier.
Die temporär begrenzt.
Genau. Also es hat eigentlich, wollten wir dann noch eine Ausstellung kuratieren dazu, die halt ein bisschen dazu passt, zur Bar und zu der Nacht und dieses Vergängliche ist auch einfach so schön. Ich dachte einfach so, diese Sommer in Berlin sind so fantastisch und da passt einfach so eine Bar so gut dazu. Und dann brauchen wir halt unbedingt jemanden, der diese Bar betreibt, weil wir können das leider alle nicht. Und so kam es dann. Dann kannst du ja vielleicht erzählen, Valentin, wie du dich mit Friedrich da zusammengefunden hast.
Ach so, ja, das war relativ spontan, auch für mich. Ich hatte eigentlich gerade in New York gewohnt und hatte da wieder Klamotten gemacht und war dann zurück wegen Visum. Genau, die sind ja relativ unentspannt zurzeit da vor Ort. Und dann war ich hier, traf an irgendeinem zweiten, dritten Abend wieder in Berlin Friedrich im Grill Royal. Er saß am Tisch nebenan oder am gleichen Tisch. Und wir haben uns dann über Anzüge unterhalten. Es ging weiter. Wir haben viel gelacht und haben uns dann nochmal verabredet und nochmal verabredet zum Fußball gucken. Das war eine Woche vor Eröffnung der Bar oder 10 Tage vor Eröffnung der Bar und dann kam der Anruf rein, dass derjenige, der die eigentlich betreiben sollte, relativ spontan abgesprungen ist. Und dann war das relativ einfache Antwort, weil wir wollten ja Fußball gucken, dass ich das mache. Genau. Und dann sind wir am Sonntag hin und dann war Montag und dann hatte ich zugesagt, dann habe ich gedacht, so, oh, da braucht es auf jeden Fall noch eine andere Person. Dann habe ich Guan gefragt, die auch viel Bar-Erfahrung hat und genau für so einen Spaß auch zu haben ist. So, es geht nächste Woche los, wir wissen nicht genau, wie es wird und mal gucken, genau. Und dann haben wir das zusammen gemacht und jetzt sind wir hier, genau.
Wir müssen dazu vielleicht nochmal kurz in die Historie dieses Orts gehen, der ursprünglich mal eine Tankstelle war. Dann auch lange Zeit das Privathaus von Jörg Judin, der diese Tankstelle weise erworben hat in den, ich glaube, 80er Jahren oder 90er Jahren. Ich weiß es nicht genau, aber ich glaube für ein Apfel und ein Ei. Und der hat es dann sehr, sehr schön umgestaltet. Kann man online schön nachsuchen. Gibt es AD Home Stories bei Jörg zu Hause, wie er kocht. Dann wurde es das Grossmuseum. Und in der Zwischenzeit ist es die Galerie in der Tankstelle. Und jetzt ist es eben die Bar in der Galerie in der Tankstelle. Also es ist unglaublich modular und kann ständig umfunktioniert werden. Aber rein technisch, wie bringt man die Wasserversorgung dahin, wo sie jetzt liegt? Weil wir müssen wissen, für alle, die vielleicht noch nicht vor Ort waren und erst nach diesem Podcast hingehen, die Bar ist momentan an einem Ort, wo sonst Bilder an der Wand hängen. Und jetzt kommt da Wasser raus und Bier und Drinks. Wie geht das?
Ja, es gibt ja draußen den Keuteich und da immer in einem Eimer. Jeder Drink. Ja, wir haben natürlich kein gezapftes Bier. Wir haben nur Flaschenbier. Unten im Keller gibt es natürlich fließend Wasser. So, wir tragen immer alle Getränke hoch, also alle Gläser hoch und runter. Es wird einmal unten gespült, kommt wieder nach oben. Man ist natürlich ein bisschen limitiert in der ganzen Sache. Wir haben zum Beispiel auch, da wir oben kein fließend Wasser haben, schütteln wir keine Drinks. Zum Beispiel, wir rühren alle Drinks deswegen, genau. Und es ist natürlich so ein bisschen Bar-Light, vielleicht, wenn man so sagen will, aber deswegen nicht unbedingt schlechter. Also wir haben einfach eine sehr dezidierte Karte, viele italienische Klassiker auf der Karte, deswegen ist das alles trotzdem machbar auf jeden Fall.
Mich würde eine Sache brennend interessieren, als es um die Vorbereitung dieser Bar ging. Wofür oder wo hatte man gedacht, dass das Risiko besteht, wenn man mit 10 Anwälten ankommt? Also Schanklizenz, okay, Alkoholkonsum, okay. Aber ich kann mir keine weiteren Risiken vorstellen, die so große Bedenken ausgelöst haben. Es müsste ja sonst...
Imageproblem? Fragezeichen?
Ja, okay. Und Alkoholkonsum als gesellschaftlich akzeptierte Droge, richtig?
Unlawful behavior.
Ja, leider, dann hast du noch nicht für eine große amerikanische Firma gearbeitet. Was
nee, habe ich nicht.
Ja, das ist, ich weiß nicht, welche Risiken wir alle gesehen haben, also zumindest die. Ich habe mich dann auch irgendwann mal gewehrt und habe einfach gesagt, ihr müsst mich jetzt machen lassen. Das ist sehr immer noch Berlin hier. Sie wollten von uns auch, dass wir jedes einzelne Teil, das wir verbauen, auf Brandschutzbestimmungen prüfen lassen. Solche Sachen.
Okay.
Sobald ein deutsches Ordnungsamt sagt, es ist in Ordnung, ist es in Ordnung.
Kann man sich entspannen.
Ja. Würde ich sagen. Aber ja, es ist natürlich, ich denke auch, für uns war das gar keine so große Voraussetzung. Also ich habe ja mit Alicia Quade zum Beispiel auch total irre Ausstellungen aufgebaut auf der ganzen Welt irgendwie. 20 Tonnen Steine irgendwo hingekarrt und was für verrückte Ausstellungen man eh schon gemacht hat in der Galerie, da finde ich das eigentlich noch relativ harmlos, muss ich sagen.
Nachdem wir jetzt über die Logistik gesprochen haben, was sehen wir in der Bar? Es wurde ja schon gesagt, das ist auch eine Groupshow. Welche Künstler sind eigentlich on view und wie kam dieser kuratorische Kniff sozusagen zustande?
Also es sind viele Künstler aus Berlin. Wir wollten den Fokus so ein bisschen auf die Stadt machen. Also Martin Eder, Norbert Bisky, Monica Bonvicini, Alicia Quade, Gregor Hildebrand sind alles so Künstler, die ich total wichtig finde in dieser Stadt, die diese Stadt mitgeprägt haben, die man auch total viel in Bars sieht. Deswegen passt das auch ganz gut. Alle, die einem so ein gutes Gefühl geben, auch so ein bisschen mit der Thematik der Nacht oder des Vergänglichen und eigentlich ist alles sehr spontan entstanden, die ganze Show. Und auch Arbeiten von Friedrich Kuhner natürlich.
Und was interessant ist, diese Künstler, die du gerade genannt hast, sind ja überhaupt nicht alle represented by Pace. Und ihr fahrt hier ja ohnehin so ein ganz interessantes, sozusagen partnerschaftliches Modell mit der Galerie Judin im Schulterschluss. Was beobachtest du da? Was tut sich vielleicht auch gerade? Was ist möglich, was vor 5 oder 10 Jahren vielleicht noch undenkbar gewesen wäre?
Es passt total gut in unsere Zeit. Also ich finde, wenn der Markt kleiner oder schwieriger wird, sollte man nicht noch mehr die Ellenbogen ausfahren, sondern versuchen, gemeinschaftlich irgendwie da ranzugehen an diese Probleme, die wir alle irgendwie haben im Kunstmarkt. Wobei ich das auch nicht so finde. Ich finde einfach, der Kunstmarkt hat sich beruhigt und das ist wahrscheinlich so, jetzt sind wir da, wie er auch sein sollte. Es ist nicht mehr so überhitzt. Es ist einfach, die Sachen sind was wert, aber die sind nicht zu viel wert. Und ich finde es einfach total schön, zusammenzuarbeiten mit anderen Galerien. Ich verstehe einfach diesen Konkurrenzgedanken überhaupt nicht. Ich habe aber auch wirklich nur gute Erfahrungen jetzt gemacht mit unseren Partnergalerien, auch wo ich diese Kunstwerke angefragt habe. Die waren auch alle da, die fanden das alle total gut. Und die Künstler lösen sich auch immer mehr aus diesen Klammergriffen der Galerien. Die haben einfach keine Lust drauf. Die wollen einfach bei diesen Shows mitmachen und warum auch nicht?
Es ist interessant, wenn man dir zuhört, hat man fast das Gefühl, das, was ihr hier macht, ist eine kleine, sehr langsame und ein bisschen betrunkene Messe.
Ja, eigentlich ja. Aber es ist immer noch eine Ausstellung. Obwohl eine Messe ist ja auch eine Ausstellung. Also wir bringen zu unserer Messen auch wirklich die besten Arbeiten mit, die wir haben. Ich will es auch gar nicht so runtersprechen. Manche denken vielleicht, das ist ein bisschen zu kommerziell gedacht. Aber ja, es ist eine lange, betrunkene Messe.
Für alle, die noch nicht in der Bar waren, müssen wir vielleicht noch ein bisschen beschreiben, dass es eben nicht nur Kunst dort zu sehen gibt, sondern das ist natürlich alles in so einem rot-violetten Farbton gestaltet. Überall sind auch lauter Details, die man in den Regalen entdecken kann, wie so kleine Mitbringsel aus aller Welt, die da zusammengestellt sind, alte Platten. Hat das Friedrich Kuhnert so gestaltet? Wie kam das? Und wie hat sich so diese, ja, fast private Sammlung, die da zu sehen ist, ergeben? Ist das seine Sammlung? Könnt ihr uns darüber ein bisschen was erzählen?
Also ich glaube, der Friedrich hat viel mitgebracht. Es ist halt so ein Mix aus so Objet Trouvé und es ist halt so ein bisschen da. Oder viele sind auch dann auch LA oder ähnlich wie in LA. Es ging ihm auf jeden Fall so, wie er es mir erzählt hat, so um das sehr Persönliche. Also Die Bar ist ja der 1:1 Nachbau oder ein sehr detailgetreuer Nachbau seiner Bar in seinem Studio in L.A. Mir wurde dann erzählt, so, das ist relativ einfach, Valentin, guckst du, dann kannst du rein und dann gibt's da eine Feuerwehrleiter, da rutscht man runter, da steht dann Goodbye Sadness und auf einmal ist man in der Bar. Die Bar ist dann auch wie hier in samtenem Teppich eingekleidet. Der Bartresen wäre so ein bisschen kürzer, aber per se ist das dasselbe.
Genau. Das ist ja eine Ausstellungspraxis, wäre glaube ich das Fachwort, die Friedrich durchaus schon ein paar Mal praktiziert hat. Es gibt sein Kinderzimmer zum Beispiel als ein Objekt, das auch immer wieder installiert und aufgebaut wird. Zuletzt war es glaube ich hier in Berlin im Kindle on View. Wie geht ihr damit um als Galerie? Das sind ja letztlich Werke, die aus so vielen Einzelobjekten bestehen. Gleichzeitig sind sie nicht wirklich verkäuflich. Könnte man dieses Kinderzimmer oder die Barbabene als gesamtes Ensemble kaufen?
Das haben wir uns tatsächlich überlegt. Ich wollte die Barbabene verkaufen und unser CEO Mark Limscher hat dann gesagt, nein, das kann man auf keinen Fall verkaufen. Man kann keine Coolness verkaufen. Schade, ich glaube, ich hätte das verkaufen können, aber ich glaube, das ist total wichtig, in diese Welt von Friedrich so einzutauchen, um ihn zu verstehen und seine Kunst. Und dafür ist auch dieses Kinderzimmer so gut oder diese Bar. Und ich finde das einfach so schön, dass selbst wenn du nichts mit Kunst zu tun hast, du kennst dich gar nicht aus und dann kommst du hier rein und kannst mitmachen einfach. Du bist mitten in der Kunstinstallation, ohne dass du es weißt. Du musst kein Knowledge haben, du musst nicht irgendwie in einem blöden White Cube stehen und jemanden was Peinliches fragen, wenn du eine Frage hast, sondern es ist alles irgendwie viel lockerer. Und das finde ich auch so schön bei seinen Installationen und dass man das einfach so verstehen kann. Zum Beispiel mein Sohn ist 5 Jahre alt, der liebt es auch. Und das finde ich einfach das Schönste an der Kunst.
Wem hättest du die Barbabene am allerliebsten verkauft? Egal, ob es schon ein Kunde ist oder noch einer werden könnte. Wo würdest du sie sehen? Wo könnte sie weiter existieren?
Natürlich in Berlin. Also ich hätte mir gewünscht, vielleicht geht es ja auch irgendwie weiter. Ich weiß es nicht. Sie jemand kaufen will? Nein, wir wollen sie nicht verkaufen, aber ich hätte sie gerne in Berlin gehabt, einfach nur, weil die Schwesternbar steht in L.A. und wir in Berlin brauchen eigentlich eine Barbabene. Ich finde auch L.A. und Berlin sind sich auch so ähnlich, so widespread, natürlich irgendwie auch total anders, aber irgendwie so hässlich und die Barbabene ist so schön, das hätte mir gut gefallen, wenn die hier bleiben würde.
Laura, du hast gerade gesagt, dass Kunst in Bars so ganz anders ist als Ausstellungen, die in White Cube-Atmosphäre stattfinden. Wäre das so ein neues Museums-Galerieformat, dass man dauerhaft, also ich meine, gibt es ja auch schon, es gibt ja auch Orte, wo viel Kunst hängt, auch Restaurants, wo viel Kunst hängt, aber bräuchten wir davon nicht wirklich noch viel mehr dieses Konzept Ausstellungen in regelmäßigen Abständen, auch mit wechselnden Werken und nicht nur privaten Sammlungen, die dauerhaft verortet sind, in offenen Orten wie Cafés und Bars zu installieren?
Ja, also 100%ig. Ich bin sowieso kein Verfechter vom White Cube und halt eben gerade dieses Restaurant und Kunst ist so wichtig und so schön und das könnte man noch viel mehr ausbauen. Und auch, dass wir hier ja ein Café haben, allein schon in der Galerie im Hof, ist so ein ganz anderes Gefühl, einfach weil es diese Schwelle nicht gibt, die du übertreten musst, wenn du in die Galerie kommst, dass es dir unangenehm ist, das ist ja alles weg und deswegen wünsche ich mir natürlich solche Orte.
Und ich glaube, man kann sagen, du gestaltest gemeinsam mit Judin diesen Ort ja auch wirklich als neuen sozialen Ort hier in Berlin. Es gibt das Zeitcafé, es ist eigentlich immer voll. Die Leute essen Kuchen und gucken sich Kunst an. Sehr guten Cappuccino. Was sind vielleicht mögliche andere Formen, die dieser Ort in der Zukunft noch annehmen könnte? Wir sprachen darüber, die Bar in der Galerie, in der Tankstelle. Womit könnte man dieses erste Wort noch ersetzen? Was könnte noch alles in der Galerie, in der Tankstelle stattfinden?
Ich habe mir überlegt, was toll wäre, wenn man übernachten könnte in der Galerie. So a night in the museum. Da bin ich jetzt gerade dabei, mir zu überlegen, wie das funktionieren könnte. Da werde ich wahrscheinlich auch wieder mit dem Ordnungsamt sprechen müssen. Aber ich bin ein großer Fan von diesen Konzepten. Und das sind auch, ehrlich gesagt, immer die Ausstellungen gewesen, die mir so im Kopf geblieben sind, die halt immer so ein bisschen anders waren. Also natürlich auch einzelne Werke, aber wenn ich mich an Ausstellungen erinnere, dann waren die meistens so Experience-Ausstellungen, so blöd es auch klingt.
Irgendwie fällt mir ein, gab es nicht mal diese Carsten Höller-Ausstellung?
Genau die.
Aber
genau.
Da konnte
die
man Freunde
der Nationalgalerie.
Ja, auch von den Freunden der Nationalgalerie. Da konnte man auch übernachten. Könnte man nicht von diesen Erfahrungen, was da alles in Sachen Ordnungsamt abgestimmt werden musste, profitieren? Ich meine, Museum hat wahrscheinlich noch mal strengere Auflagen als in privater Galerie.
Glaube ich auch.
Ja, und dann...
Ich frage mich auch, ob das wirklich jemand gemacht hat, da übernachtet hat.
Müssen wir mal ins Publikum gucken.
Ja, gab es. Also auf nicht von... oder? Aber auf jeden Fall, man konnte da übernachten. Also das haben auch Leute gemacht. Konnte, ja, klar.
Ich kannte niemanden, aber ja. Das
und Rentierpizza.
Mit diesen Rentieren, genau.
Mhm. Ah, da war ich dabei.
Ja, sehr schön. Ich glaube, du solltest daran arbeiten und dich auf jeden Fall nicht von den Kollegen aus New York ins Boxhorn treiben lassen. Ja. Sehr schön. Wir sitzen hier an einer Bar. Ich glaube, wir blicken in ein durstiges Publikum und ich würde vorschlagen, wir können an die Barbabene gehen und diesen Innenhof verlassen und den Rest des Abends gemeinsam genießen.
Danke.
Dankeschön.
Okay.